Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben vorher eine sehr persönliche Geschichte gehört, nämlich was war das erste Fahrzeug? Ich habe es auch nachgedacht, das erste Fahrzeug des Großvaters war ein Ford Modell T, natürlich nicht in Rot, weil es den nur in Schwarz gegeben hat. Er war US-Amerikaner, ist eingewandert nach Österreich, also hat den umgekehrten Weg gewählt. Und da gibt es die nette Geschichte, er hatte auch eines der ersten Motorräder bei uns in der Stadt, wo ich lebe, und hat dann einmal meiner Großmutter auf dem Motorrad fahrend eine Liebeserklärung abgegeben und sie hat nicht geantwortet. Und er kam dann nach einiger Zeit darauf, dass sie nicht mehr am Motorrad sitzt, weil er sie verloren hatte. Sie hat ihn trotzdem geheiratet. Meine Damen und Herren, meine Anwesenheit heute hier ist zuerst einmal ein großes Dankeschön, dass es möglich war, die Pressekonferenz so früh abzuhalten. Meine Anwesenheit hier ist ein klares Bekenntnis für den Individualverkehr. Wir investieren in den öffentlichen Verkehr so viel wie noch nie in der Geschichte Österreichs. 13,9 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur in 5 Jahren, 700 Millionen Euro jährlich an Zuschüssen für den Personenverkehr auf der Schiene, 100 Millionen für den Güterverkehr. Es kommt eine Nahverkehrsmilliarde, wo wir im städtischen Bereich noch mehr investieren als bisher. Aber es muss ein Miteinander geben des Individualverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr. Denn eines kann es nicht sein, dass man den Menschen verwehrt, auf den Straßen, die sie mit ihren Steuergeldern bezahlt haben, auch zu fahren. Und auch das, glaube ich, ist etwas, was man immer berücksichtigen muss im politischen Alltag. Es soll also keine künstlichen Behinderungen des Individualverkehrs geben, weil es ja auch Verkehrsplaner gibt, die die Idee vertreten, man schafft künstlich Stau, damit man die Menschen in den öffentlichen Verkehr zwingt. Ich bin der Meinung, der öffentliche Verkehr muss so interessant gestaltet sein, dass ich, wenn ich gewisse Strecken zurücklegen will, dann eben auf die Öffis umsteige und nicht deswegen, weil andere Bereiche künstlich beschränkt und behindert werden. Die Mobilität muss leistbar bleiben, sie darf nicht künstlich beschränkt sein, die Menschen müssen ihre Verkehrsmittel frei wählen können, die Rahmenbedingungen für CO2-arme Mobilität müssen verbessert werden, aber hier setzen wir auf Anreize und nicht auf Verbote, denn ich glaube nicht, dass Fahrverbote, wie wir sie in anderen Ländern erleben, der Weisheit letzter Schluss sind, vor allem auch dann, wenn wir wissen, dass bei ganz bestimmten Fahrverboten nichts anderes erreicht wird, als die Menschen mit dem Fahrzeug einen Umweg fahren müssen und dann letztendlich die Umweltbelastung keine geringere sein wird. Die Rahmenbedingungen für Elektromobilität werden verbessert. Wir wissen, dass wir jetzt zu Beginn dieser Technik, die natürlich nicht neu ist, wir wissen, wir haben bereits um die letzte Jahrhundertwende E-Fahrzeuge im Einsatz gehabt, aber die Entwicklung, die wir jetzt erleben, ist doch eine sehr, sehr disruptive, dass sie am Beginn dieser Entwicklung auch mit Förderungen agieren. Sie kennen das Paket, das wir erst vor wenigen Tagen besprochen und beschlossen haben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass in Zukunft 3 Motortechniken nebeneinander bestehen werden. Einerseits der Elektromotor, gespeist durch Batterie, jetzt Lithium-Ionen, später andere Batterietechniken mit einer höheren Energiedichte, dann die Brennstoffzelle, wo es wichtig sein wird, dass wir die Membrantechnik in den Griff bekommen und in der Großfertigung günstiger werden. Auch das wird passieren. Interessant bei Wasserstoff ist, dass wir aus den Überschüssen aus erneuerbarer Energie auch in Österreich in die Elektrolyse gehen können, Wasserstoff speichern können und dann selbst auch den Treibstoff liefern können, den wir benötigen. Wir können auch mit CO2 in die Methanisierung gehen. CO2 wird ein wichtiger Grundstoff in der Zukunft werden, auch für Treibstoffe, aber auch für die Kunststofferzeugung, weil er nichts anderes als ein Kohlenstoffkreislauf bei der Wiederverwertung auch in Gang gehalten werden muss. Das ist jetzt die zweite Technik der Brennstoffzelle. Und drittens der Verbrennungsmotor. Der Verbrennungsmotor hat nur nicht mehr betrieben in Zukunft mit den Treibstoffen, die wir heute kennen, sondern mit anderen Treibstoffen, mit E-Fuel und so weiter und so fort. Deswegen ist ein Verbot des Verbrennungsmotors etwas, was alles andere als sinnvoll wäre. Was müssen wir noch tun in der Politik, um es auch im städtischen Bereich möglich zu machen, dass jemand ein Elektroauto fahren kann? Am Land ist es so, dass man oftmals ein Einfamilienhaus hat und es sehr einfach ist, dort ein Fahrzeug anzustecken. In einem Mehrparteienhaus, in einem Wohnhaus kann es sehr schwierig werden. Das heißt, wir müssen die Bestimmungen im Wohnungseigentumsgesetz und im Mietrechtsgesetz verändern. Wir müssen anpassen, § 16 WEG, das betrifft die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur, das soll ein Katalog privilegierter Maßnahmen werden, also es soll hinzugefügt werden, das ist eine Maßnahme, die wir setzen werden. Und die Errichtung und der Betrieb von Ladeinfrastruktur soll zu einer Angelegenheit der ordentlichen Verwaltung werden. Das ist § 28 WEG. Und die Ladeinfrastruktur soll unter normale Ausstattung fallen. Also das sind die drei Dinge, die wir umsetzen, damit wir auch im städtischen Bereich die Möglichkeit für die Mieter und Nutzer und Eigentümer von Wohnungen geben, dass auch dort Infrastruktur errichtet werden kann. Automatisiertes Fahren ist ein Riesenthema. Ich weiß, dass jeder, der gerne mit dem Auto fährt, auch ein bisschen Bedenken hat, mein Gott, das wird uns das Lenkrad aus der Hand genommen. Ich glaube, es wird so sein, dass man in Zukunft die Strecken, die man fahren muss, automatisiert zurücklegen wird, fahrt ins Büro, wo man vielleicht ein paar Dinge auch erledigen kann, aber immer noch dann, wenn man sagt, so, und jetzt würde ich gerne mal auch eine schöne Serpentinenstraße fahren, auch selbst am Lenkrad kurbeln wird. Ich glaube, so wird die Zukunft sein. Das wird eben weitestgehend dekarbonisiertes Fahren sein. Wir haben jetzt beginnend mit Jena auch ermöglicht, dass man auf Autobahnen und Schnellstraßen die Hand vom Lenkrad nehmen kann. Nur bei Spurwechsel ist wieder einzugreifen. Und dass das Auto auch selbst einparken darf, ohne dass der Lenker an Bord ist oder die Lenkerin. Nur Sichtkontakt zum Fahrzeug muss natürlich bestehen. Wenn Sie fragen, bis wann wird es soweit sein, dass man völlig automatisiert fahren kann, dann wird das wohl so Anfang der 2030er Jahre sein. Es ist auf Autobahnen und Schnellstraßen nicht wirklich ein technisches Problem, aber im städtischen Bereich ist es wesentlich komplizierter und auch viel komplizierter als das autonome Fliegen. Fliegen ist es relativ leicht, mit einem Autopiloten von A nach B zu kommen. Im städtischen Bereich mit einem Fahrzeug ist es eine große technische Herausforderung, die etwa Anfang der 2030er umgesetzt sein wird. Sie kennen auch die Projekte, die wir planen, jetzt die allgemeinen Projekte, rechts abbiegen bei Rot, kommt jetzt das Testprojekt in Linz, die Kreuzung muss natürlich geeignet sein dafür. Die 140 km/h sind immer ein Riesenthema. Wobei es interessant ist, dass in der Diskussion so getan wird, dass wir 130 km/h sanfte Schleichen und 140 km/h unverantwortliches Rasen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich auf Zahlen, Daten und Fakten verlässt. Wir haben Messungen vorgenommen. Es gibt kaum einen Unterschied bei NOx und CO2, also 1 bzw. 2%. Erhöhung der Lärmwerte sind kaum messbar. Warum? Weil der Lärm durch LKWs entsteht und nicht durch PKWs. Und außerdem diese 140 km/h nur tagsüber möglich sind, nicht am Abend. Es gab keine Verschlechterung bei der Verkehrssicherheit. Das heißt, es gibt Streckenabschnitte in Österreich, wo es möglich ist, die 140 km/h sehr sicher und sehr umweltschonend zu fahren. Und viel wichtiger als die Frage, ob wir 130 oder 140 fahren, ist die Frage, ob wir den Verkehr flüssig gestalten können. Jedes Fahrzeug hat Masse, Verzögerung und Beschleunigung, das ist das, wo wir die meisten Probleme haben, wenn es um Umweltbelastung geht. Und die Herausforderung ist, den Verkehr flüssig gestalten zu können. Ich hoffe, dass wir jetzt bei den weiteren Teststrecken, die wir uns auch noch ansehen werden, auf ähnliche Ergebnisse kommen und wir werden dann sehen, welche Streckenabschnitte für diese Geschwindigkeit geeignet sind. Bitte bedenken Sie, dass wir Anfang der 1970er Jahre die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h eingeführt haben. Denken Sie zurück, welche Fahrzeuge waren damals im Einsatz. Ich glaube, der 1er Golf war schon am Markt 1974, VW Käfer, 2CV, da brauchte man bei der Feuerwehr keine Bergeschere, da konnte man die Tür so öffnen. Der rechte Rückspiegel war noch ein Extra, der Fuchsschwanz war in Mode an der Antenne. Also es war eine völlig andere Zeit und wenn man sich jetzt die Fahrzeugtechnik ansieht, bitte glauben Sie mir, man ist sehr sicher unterwegs, auch mit 140. Und ich muss auch sagen, wenn man Menschen fragt, wie schnell sie auf der Autobahn fahren, dann hört man oft die Antwort, ich stelle den Tempomat auf 140 ein. Das ist also das, was offenbar so die Geschwindigkeit ist, wo man sich auf den Straßen, die top ausgebaut sind, sehr sicher und wohlfühlt. Freigabe des Bahnstreifens hat auch sehr gut funktioniert. Dann, bevor Stau entsteht, wird der Bahnstreifen aufgemacht, damit der Stau erst gar nicht entstehen kann. Und wenn sich das Problem gelöst hat, wird der Bahnstreifen wieder geschlossen. Die Automobilindustrie, meine Damen und Herren, ist eine Schlüsselindustrie in Österreich. Großer Arbeitgeber. 45 Milliarden Euro Umsatzerlöse pro Jahr. 117 Millionen Euro pro Tag und 11% des gesamten BIP. Jeder neunte erwirtschaftete Euro in Österreich stammt aus der Automobilwirtschaft. Direkt und indirekt 450.000 Jobs, das sind auch rund 11% aller Beschäftigten und jeder neunte Arbeitsplatz in Österreich. Und auch der Finanzminister freut sich, er bekommt 13 Milliarden Euro jährlich aus diesem Sektor. Im Mittelpunkt der Wiener Autoschau steht aber hoffentlich nicht der Fiskus, sonst würden nicht so viele Besucher kommen, sondern die Ingenieurskunst und auch die Designkunst, die wir hier erleben werden. Und ich wünsche Ihnen, der Veranstaltung, viele Besucher und sehr, sehr viel Erfolg. Besten Dank.